Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Der Eklat, der entstanden ist, als Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas im Kanzleramt bei einer Pressekonferenz das Verhalten Israels mit dem Holocaust verglichen hat, der ist Schuld des Regierungssprechers. Das hat er inzwischen eingeräumt und da klang er dann auch nicht mehr ganz so locker wie damals, als er sich vorstellte.
Moin. Mein Name ist Steffen Hebestreit, ich bin der neue Regierungssprecher.
Das war der Sound des damals neuen Regierungssprechers. Moin, eben etwas lockerer im Umgang nach außen und innen. Steffen Hebestreit. Er duzt den Kanzler, spricht für den Kanzler und seit gestern ist er auch noch regierungssprechendes Bauernopfer des Kanzlers.
Das ist etwas, was ich, wie gesagt, auf meine Kappe nehme. Klingt so, als hätte man da keinen Fehler gemacht. Ich finde, wenn Fehler passieren, dann muss man das auch klar aussprechen und muss sagen, ja, das war meiner. Und das sollte nach Möglichkeit nicht wieder vorkommen.
So also klingt es, wenn sich ein Regierungssprecher öffentlich Asche aufs Haupt streut, weil der Kanzler es versäumte, Unsägliches öffentlich selbst sofort klarzustellen, weil dieser Regierungssprecher Sekunden zuvor die Pressekonferenz einfach beendete.
Ich könnte jetzt sagen, das sind Sekundenentscheidungen in einer solchen Situation. Und wenn ich etwas bedauere, ist das ja, also jetzt in dem Fall, auch wenn der Bundeskanzler bedauert, da nicht mehr intervenieren haben zu können, ist das etwas, was man jetzt schon eine kritische Würdigung des eigenen Handelns auch sehen kann.
Kritische Würdigung des eigenen Handelns ist die hohe Kunst eines Regierungssprechers, nicht kommunikatives Volldesaster sagen zu müssen. Denn nicht ein Regierungssprecher sagt, wann eine Pressekonferenz des Haushahn im Kanzleramt endet. Es ist der Kanzler, der aber schwieg öffentlich. Er raunzte danach immerhin.
Sie haben gesehen, dass der Bundeskanzler mich beim Abgang von der Bühne schon kurz angeraunzt hat, dass ich das etwas schnell gemacht habe und er gerne noch etwas entgegnet hätte. Das war mein Fehler und den muss ich auf meine Kappe nehmen.
Sehr verdienstvoll und für einen Regierungssprecher im Rang eines Staatssekretärs möglicherweise Teil des gut bezahlten Jobs, aber eben auch nur Teil der Wahrheit. Denn Olaf Scholz hätte unmittelbar auf die Entgleisung des Palästinenserpräsidenten Abbas, der von 50 Holocausts Israels an den Palästinensern faselte, reagieren können. Er schwieg, um 20 Stunden später dann seinen wortreichen Sprecher sprechen zu lassen.
Ich habe vom Bedauern des Bundeskanzlers gesprochen und ich habe auch die Verfahrenswege, die zu dieser Situation geführt haben, geschildert. Die Mikrofone waren zu diesem Zeitpunkt aus und deswegen sah er sich auch nicht in der Situation, es war schon so am Abmarschieren von der Bühne, da auch nochmal zurück. Alle zurückzupfeifen, hätte ich fast gesagt.
Immer locker, selbst in der Krise. Steffen Hebestreit, der übrigens vehement bestritt, dass die Mitarbeiter im Kanzleramt Kanzler Scholz schlecht auf diesen häufig brandstiftenden Palästinenserpräsidenten vorbereitet hätten.
Und insofern sehe ich da keine schlechte oder mangelnde Vorbereitung darauf. Was ich sehen muss, ist eine schlechte Performance des Regierungssprechers an dieser Stelle.
Und aus Sicht des Regierungssprechers ist damit ja alles geklärt, wie Georg Schwarte gerade berichtet. Aber das ist es natürlich nicht. Außerdem stellen sich sehr, sehr viele Fragen. Auch die Frage, warum Mahmoud Abbas ausgerechnet im Kanzleramt an dieser Stelle solche Formulierungen benutzt hat. Man kann darauf spekulieren, dass er damit Stärke signalisieren wollte, zurück nach Hause in die palästinensischen Autonomiegebiete. Denn da gilt er nicht gerade als stark, vor allen Dingen nicht bei der jungen Bevölkerung, wie Bettina Meyer berichtet.
Das Mittagsgebet schallt durch die verwinkelten Gassen der Altstadt von Nablus, eine der größten und ältesten Städte im Westjordanland mit seiner 6000 Jahre alten Geschichte. Erst vergangene Woche war sie wieder Schauplatz eines Einsatzes der israelischen Armee. Die tötete hier ein führendes Mitglied der Al-Aqsa-Brigaden, dem militärischen Flügel der Fatah. Die Gegend hier, das ganze Westjordanland, kommt nicht zur Ruhe. Ein junger Mann lehnt neben einem Stand mit Nüssen und blickt in die Ferne. Wir haben keine Hoffnung. Wir sterben hier. Ich bin 30 Jahre alt, habe nie gewählt und war nur einmal in Jerusalem. Mahmoud Abbas interessiert uns nicht. Er tut nichts gegen die israelische Armee. Weil ich nicht wählen kann, interessiert es mich auch nicht, wer danach kommt. Wir Jungen müssen etwas verändern. Der Frust bei den jungen Palästinensern wächst. Zum einen über die Untätigkeit von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas, der sich nach dem Einsatz der israelischen Armee vergangene Woche ruhig verhielt. Zum anderen, weil Abbas, der 87 Jahre alt ist, sich seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr zur Wahl gestellt hat.
Abbas, full of corruption. They can't do anything.
Abbas, so viel Korruption. Die Politiker hier füllen sich die Taschen mit Geld. Abbas ist alt und hat nichts unter Kontrolle. Kein junger Mensch kann sich hier ein Leben aufbauen. Schimpft ein Händler nebenan, der Gewürze und Oliven anbietet. Wenige Minuten von der Altstadt entfernt hat Ibrahim Ramadan, der Gouverneur von Nablus, ein führendes Mitglied der Fatah, seinen Sitz. Er gehört zur alten Garde, die unter Mahmoud Abbas groß geworden ist. Er verteidigt die Zurückhaltung der palästinensischen Autonomiebehörde. Präsident Abbas wird nicht sagen, dass er Krieg will, aber die jungen Leute hier sind viel gewaltbereiter. Das ist die Generation meines Sohnes und meines Enkels. Sie waren auch die treibende Kraft hinter den Aufständen in Jerusalem im vergangenen Jahr. Diese Generation hat den Weg des Widerstandes gewählt, auch mit Waffengewalt. Das Vakuum, das der unpopulärer werdende Abbas erzeugt, nutzen andere Terrororganisationen wie der Islamische Dschihad. Israelischen Medienberichten zufolge sympathisieren Fatah-Anhänger und Mitglieder der Al-Aqsa-Brigaden auch im Westjordanland und in Nablus mit anderen Terrororganisationen. Ein junger Mann, den ich in Nablus treffe und der sich einer Untergrundorganisation angeschlossen hat, deren Namen er nicht preisgibt, sagt, er wünsche sich eine neue Einheitsregierung aus Hamas und Fatah und dass alle jungen Palästinenser zusammenhalten und gemeinsam kämpfen. Dafür sei seine Generation bereit zu sterben. Nur wenige von uns haben F-16-Gewehre. Wir können das nicht vergleichen, was die israelische Armee an Waffen aufbietet. Wir glauben aber an unser Recht, hier zu sein und in Würde zu leben. Die Besatzung wird nicht mit Politik, sondern mit dem Widerstand auf der Straße beendet werden. Auf dem Tisch vor ihm liegen leere Tränengas und Blendgranaten und Munition herum. Der Raum hat sich mit jungen Männern gefüllt. Einige nicken. Auch sie glauben nicht, dass es bald ruhiger hier wird im Westjordanland.